die anderen sind alle auf der Sonne verblieben, kann man sagen. Also die anderen sechs sind mit der Sonne verblieben und interessanterweise ist aber eben der Jahwe Elohim, der Siebente, der dann die Mondensphäre bezieht, ihr Gemeinschaftsbewusstsein. Aber es gibt da durchaus Situationen, wo ein gewisser Gegensatz entsteht zwischen den Sonnen Elohim und dem Monden Elohim, obwohl der eigentlich der Träger des höheren Bewusstseins in einer gewissen Weise ist. Also das ist eine komplizierte Geschichte im Grunde. Und es ist sehr deutlich, dass erst am Ende des Sechstagewerks, also das heißt am siebten Tag, überhaupt das erste Mal das Wort Jahwe fällt. Vorher ist nur von den Elohim die Rede. Und da gibt es eben von Steiner den Hinweis, dass sie durch die Schöpfung des Menschen als ihrem gemeinsamen Bild, weil der Mensch ist eben, wenn man es übersetzt, der Mensch ist das Bild Gottes, falls die Dings nicht braucht.
Ah, ja.
Dann muss weg. Danke. Wenn man es so übersetzt, der Mensch ist das Bild Gottes, dann ist es eigentlich also noch ein bisschen vereinfacht dargestellt, weil er ist eigentlich das gemeinsame Abbild aller sieben Elohim. Und jeder dieser sieben Elohim trägt bestimmte Eigenschaften, bestimmte Qualitäten zu diesem gemeinsamen Bild bei. Also keiner dieser sieben Elohim hätte alleine den Menschen schaffen können, sondern nur in dem gemeinsamen Tun, durch das dann letztlich der Christus wirkt. Weil der eigentliche Schöpfer dahinter ist in Wahrheit der Christus, der dahinter steht. Der ist eigentlich der tätige Schöpfer. Nicht wahr? Die Vatergottheit bleibt eigentlich in der Schöpfungsquelle verborgen, wenn man so will. Und der Christus ist der, der tätig wird, aber eben auch nicht unmittelbar allein, sondern er wirkt jetzt wieder durch die Gemeinschaft der Elohim. Und im Sechstagewerk, das haben wir da am Anfang besprochen gehabt, auch nicht ganz von Anfang an, wenn es ja heißt, dass am Anfang schufen die Götter den Himmel und die Erde und so weiter, da ist der Christus noch nicht unmittelbar dabei. Er steht sicher im Hintergrund, aber das ist einmal eine Tätigkeit, die zumindest getan wird, mit dem Vorbehalt, den ich ja immer sage, dass die ganzen Hierarchien eigentlich letztlich immer in der Befehlskette, in denen sie immer stehen, also die letztlich von ganz oben kommt, sich durch die ganzen Hierarchien durchzieht und ja eigentlich auch diese hohen Hierarchien nicht den Freiheitsgrad haben, den der Mensch zumindest potenziell hat. Also wir sind die Ersten, die sich ganz selbstständig machen können. Also die Elohim könnten nicht etwa sagen, so lasst uns ein Schöpfungswerk beginnen, ist mir jetzt egal, was ihr euch oben ausgedacht habt, wir haben jetzt eine ganz andere Idee und machen eine Schöpfung, wie sie uns und nur uns gefällt. Also so funktioniert es nicht, sondern es kommt immer die Wirkung von oben. Aber jetzt im Sinne des Sechstagewerkes kommt dann ein besonderer Moment, in dem Moment, wo der Christus unmittelbar durch diese Gemeinschaft der Elohim wirkt. Also nicht vermittelt durch die Hierarchien, die da überstehen, sondern unmittelbar. Das ist im Übrigen schon fast das Allerwichtigste von dem, wenn man sagt, der Mensch ist das Bild Gottes oder das Bild der Elohim, dann ist das einmal ein ganz wesentlicher Zug, dass damit also gemeint ist, wir sind insofern Bild der Gottheit oder der Elohim, als der Christus unmittelbar durch die Elohim wirkt, so wie der Christus unmittelbar mit oder durch das menschliche Ich wirken kann, unmittelbar, ohne Vermittlung der Hierarchien, die dazwischen liegen. Das ist was Wesentliches. Also das heißt, wir rücken damit direkt an die Schöpfungsquelle heran, sozusagen mit unserem Ich. Und das Außergewöhnliche eben bei den Elohim, die zu dieser Gemeinschaft zusammenwachsen, durch die Christus wirkt, ist eben auch, dass sie im Gegensatz zu den anderen, auch vielleicht höheren Hierarchien, eben dieses Privileg haben, dass auch der Christus direkt durch ihre Gemeinschaft wirkt. Aber eben durch ihre Gemeinschaft. Und bei Menschen geht es jetzt noch einen Schritt weiter, weil es letztlich darauf hinausläuft, durch das einzelne menschliche Ich. Weil da wirkt durch die Siebenheit der Elohim. Und nur einer dieser Elohim steigt dann sozusagen so weit auf, dass er, wie soll ich sagen, der Sprecher dieser Siebenheit wird und damit aber unmittelbar passend das ausdrückt, was der Christus durch die Gemeinschaft aber wirkt. Und das hängt auch mit dem zusammen, dass es dann später heißt, er ist der Monden-Elohim, der sozusagen die Christuswirkung widerspiegelt irgendwie. Also namentlich zu der Zeit, als der Christus selber noch von der Sonne aus wirkt und er erst langsam sich in die Erdensphäre begibt. Also das heißt die Zeit des Alten Testamentes noch im weitesten Sinn, weil das geht ja wirklich bis zur Schöpfungsgeschichte zurück. Und da wirkt ja der Christus zunächst eben ganz stark dann über den Umweg dieses Jahwe Elohim. Weil der eben sozusagen der Sprecher, wenn man so will, oder der Reflektor des Christuswortes ist, wenn man so will.
Ja. Ist das ein Zwischenstadium sozusagen, weil es heißt, dass wenn zwei oder drei in meinen Namen...
Ja. Ja, absolut.
Ist das ein Zwischenstadium zu dem Endstadium, wo der einzelne Mensch bewusst diese Verbindung
hat? Nein, das ist eigentlich fast das nächste Stadium. Es ist eigentlich so, der Weg geht, also da ist diese Gemeinschaft der Elohim, jetzt kommt das Ich des Menschen, das aber am Anfang, also namentlich in der ganzen Jahwe-Zeit, noch ein gruppenhaftes ist. Und Jahwe ja dann in besondere Beziehung, wissen wir, zum sogenannten auserwählten Volk, also zum jüdischen Volk dann im engsten Sinne hat. Und da ein sehr starkes Gruppen-Ich vor allem vorhanden ist. Durch das der Christus eigentlich wirkt. Über den Umweg des Jahwe. So, jetzt geht's weiter mit dem Erdenleben des Christus, also zur Zeitenwende, mit dem Kommen des Messias, zieht der Christus, also dieses, wenn man so will, makrokosmische Ich, unmittelbar in einen einzigen Menschenleib, eben in die Leibeshüllen des Jesus von Nazareth ein. Ihr wisst, dass das eigentlich sich erst ereignet mit der Jordan-Taufe. Also das heißt, im etwa 30. Lebensjahr des Jesus. Und dann eben bis zum Kreuzestod lebt der Christus in diesen Leibeshüllen. Und dadurch ist also erstmalig diese kosmische, gewaltige Ich-Kraft, wenn man so will, also die da ganz oben sitzt, in einen individuellen Menschen eingezogen. Und das ist die Vorbereitung dafür, dass wir jetzt auch ein ganz individuelles Ich entwickeln können, das nicht mehr Gruppen-Ich ist. Das sich also herauslösen kann aus der Gruppenseele. Und nur wie geht's jetzt weiter? Jetzt werden es dann lauter verstreute Ich-Wesenheiten. Jetzt geht der Weg aber weiter, dass es aus diesem einzelnen Ich, das die Freiheit in sich entwickelt, sogar die Freiheit zu sagen, ich rühre mich von allem, was da über mir ist, ab und zu sagen, ich bin sozusagen absoluter Materialist, will vom Geistigen nichts wissen, sogar die Freiheit haben wir. Aber dann wäre das jetzt ein Endpunkt, wo lauter so einzelne Ich herumlaufen in der Welt. Die alte Gemeinschaft der Gruppenseele ist mehr oder minder zerbrochen, es wirkt zwar noch vieles nach, aber das wird immer mehr verschwinden. Wie geht's weiter? Die Menschheit muss eigentlich zusammenwachsen zu einer großen Gemeinschaft, ohne dass die Individualität aufgegeben wird. Und da ist jetzt eigentlich der nächste Schritt der, dass diese neue geistige Gemeinschaft im Grunde dann entsteht, wenn jetzt mehrere, zumindest zwei oder drei Ich-Menschen, die bereits in ihrem Ich den Christus empfangen haben, zu einer neuen Gemeinschaft zusammenwachsen können, in der der Christus dann in noch viel stärkerem Maße präsent sein kann. Bis er zum Schluss als wirklich großes Menschheits-Ich in der ganz freien geistigen Gemeinschaft der gesamten Menschheit leben kann. Das heißt, das ist die nächste Evolutionsstufe, wenn man so will. Also, aber das ist mit der völligen Freiheit verbunden. Da ist also nichts gruppenhaft Instinktives mehr drinnen, sondern eine völlig freie Gemeinschaft. Und das ist etwas, was in Einzelfällen es sicher schon gibt, als das eigentlich auch die Kirche gedacht war oder ist, es aber sicher bis jetzt noch nicht erfüllt hat. Muss man auch dazu sagen, weil so viel Freiheit war ja im Grunde gar nicht da, wenn man durchschaut. Nicht? Also da ist noch ein weiter Weg zu tun. Das ist, weil diese Freiheit heißt ja dann auch, geistige Gemeinschaft heißt, dass dadurch jetzt geistige Kräfte hereingeholt werden, und zwar noch größere als das einzelne Ich für sich kann, weil auch wenn im einzelnen Ich der Christus lebt, so können wir als Einzelmensch noch nicht so viel hereinholen, als wenn wir uns zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, zwei oder drei oder und so weiter, letztlich die ganze Menschheit. Also das heißt, das volle Potenzial im Grunde, was der Christus geben kann, können wir im Prinzip dann ausschöpfen, wenn diese Gemeinschaft wirklich die ganze Menschheit umfasst. Und
ausnahmslos? Ganze?
Naja, im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Alles, was herausfällt, ist ein sozusagen Schönheitsfehler an der ganzen Geschichte. Das heißt, hindert uns daran, wirklich das voll auszuschöpfen. Mhm. Wobei man auch sehen muss, dass das ein Entwicklungsprozess ist, der ja jetzt aber über unsere Erdentwicklung hinausweist. Und es also dann noch viele Gelegenheiten gibt, noch weitere Kreise zu erfassen, also einen viel größeren Teil der Menschheit. Man muss auch dazu sagen, ganz deutlich, dass dieser Christusbegriff, also das Christus als großes Menschheits-Ich, dass das wirklich dann absolut nichts mehr mit einer speziellen Religionsgemeinschaft im äußeren Sinn zu tun hat. Das muss man ganz deutlich sagen. Weil da nämlich bewusst sagen, weil sonst kommt sofort und mit Recht der Vorwurf, naja, ihr Europäer redet von dem, und was ist mit uns Buddhisten, was ist mit dem Islam und was ist mit dem oder jenem, die müssen sich jetzt auch alle bekehren zum Katholizismus oder was auch immer, und das ist damit also absolut nicht gemeint. Sondern da geht es eben wirklich um die geistige Realität dieses Wesens, das wir halt Christus nennen, das man auch anders nennen könnte. Ich meine, das ist letztlich ein menschengemachter Name, den wir dieser Wesenheit geben, die aber eben unmittelbar aus der Schöpfungsquelle heraustritt. Also das heißt, die wirklich ganz an der Spitze oben steht. Und auf den Namen kommt es nicht an. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, was durch jede Kultur, durch jede Religion im Prinzip angenommen werden kann, sofern sie bereit ist, sich zum wirklich vollbewussten freien Ich-Wesen zu entwickeln und aus diesem freien Ich-Wesen heraus eine große geistige Gemeinschaft zu bilden. Wenn das verweigert wird, dann geht's nicht.
Ja, aber um diese Vorwürfe entgegenzuarbeiten rechtzeitig, könnten wir vielleicht umbenennen auf Weltenmacher oder Schöpfer oder so und das nicht mehr erwähnen als Christus.
Ja, es ist...
Wieso nicht mehr? Weil Jesus Christus, da hast du ja schon das Ich drinnen, im Namen. Weißt du, und wenn wir uns von dem trennen würden, von diesem Namen, so wie sie auch im Vater Unser vorkommt, gell? Dein Wille geschehe und Vater Unser, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Also da ist ja sogar ein Vater Unser drinnen. Natürlich wird jedes Volk zu ihm vielleicht oder jede Religion einen anderen Namen für ihn haben, aber Christus selbst ist ja für alle Menschen verstorben, ob sie es jetzt wissen oder nicht. Also von ihm aus ist es ja schon eine Tatsache, nicht?
Und ja, wenn wir mit der inneren Einstellung trotzdem dabei bleiben, dass es diese Kraft ist, nur nennen wir sie halt Weltenmacher, das ist vielleicht annehmbar für die ganze Welt.
Ja, so machen sie die Freimaurer. So machen sie die Freimaurer. Die haben schon einen anderen Namen für ihn. Die nennen ihn nicht mehr.
Nein, es ist vor allem, ich meine, es werden sich die Benennungen, die Namen im Laufe der Jahrhunderte sicher auch ändern. Ich meine, es ist ganz wichtig, diese Beziehung zum menschlichen Ich, und da kommt natürlich jetzt auf uns der nächste Vorwurf, dass man nicht nur sagt, das ist also abendländisch-zentrisch oder eurozentrisch, sondern es ist deutsch-zentrisch, weil es geht um das deutsche Wort Ich.
Ja.
Und das ist das, was der Steiner immer wieder betont und wo natürlich alle anderen über uns herfallen. Er sagt, da in Mitteleuropa ist das Zentrum, wo es ums Ich besonders geht. Und wir sind am Anfang dieser Entwicklung. Und das heißt, im Moment hängen wir sehr an dem, das wird einmal etwas werden, was die ganze Welt oder zumindest ein großer Teil der Welt mit Sicherheit annehmen wird. Weil die Entwicklung zeigt deutlich in die Richtung, dass der individuelle Ich-Mensch immer mehr in den Vordergrund tritt, nämlich auch in den anderen Kulturen letztlich. Und was ja mit auch zu den riesigen Spannungen führt, wenn man schaut, Japan oder China wird es auch mehr werden. Also dieser Bruch zwischen der alten Gruppenseelenhaftigkeit noch, also das heißt der instinktiven Familienbindung zum Beispiel, der Clanbindung, mit der man durch Abstammung zusammenhängt und die schon allein deswegen einen höheren Stellenwert hat als jede andere Gemeinschaft. Und aber dem Erwachen der Individualität, also in Japan zum Beispiel ist das ganz stark. Das ist mittlerweile sicher einer der Probleme, die japanische Gesellschaft mittlerweile hat. Weil sie sind auch groß geworden mit ihrer ganzen Technik und wirtschaftlich, also nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie noch sehr stark aufbauen konnten auf die alten Traditionen. Das heißt, Familienbindung, das Unternehmen ist die Großfamilie, irgendwo, in das man instinktiv eingebunden ist und sich als Kollektiv dort fühlt und sich dem unterordnet. Und jetzt kommen aber immer mehr Junge, die sagen, aber ich will eigentlich ganz was anderes. Und die aufstehen dagegen. Und das spießt sie natürlich. Und das wird sie in Asien noch mehr zu spießen beginnen. Und dann wird es weitergehen in Afrika und so weiter. Also ist ja auch teilweise schon. Teilweise findet man also Afrika noch ganz starke Gruppenseelenhaftigkeit mit allen Folgen, mit Blutrache und weiß Gott was, mit Völkerausrottung, weil dort, so wie bei uns halt schon Individualität gegen Individualität vielleicht kämpft dort wirklich noch Stamm gegen Stamm oder Volksgruppe gegen Volksgruppe, mit dem Ziel, den anderen Stamm auszurotten, Punkt. Weil entweder die oder wir, und im Zweifelsfall wir. Das ist also Kampf von Gruppenseelen eigentlich noch teilweise miteinander. Natürlich geschürt dann sehr viel vom Westen aus, weil es dort viel Bodenschätze gibt und so, und die das natürlich fördern und dirigieren nach ihren Interessen und schauen, mit welcher Gruppe verbünde ich mich und sage, ja, dafür gibt es uns die und die Bodenschätze, dafür kriegt es Waffen. Geht ja leicht. Ich meine, der Dritte Weltkrieg rennt die längste Zeit. Ich meine, haben wir es halt mittlerweile so geschickt gemacht, dass wir irgendwohin verlagert haben. Also das sprich nach Afrika und so weiter oder in diese Gegend.
In Europa auch, am Balkan.
Ja, auch.
Immer noch.
Natürlich. Aber Also, aber jedenfalls dieser Ich-Begriff ist eigentlich erst etwas, wo wir ganz am Anfang sind, ihn wirklich zu begreifen, obwohl der Ich-Impuls als solcher beginnt mit dem Moment im Sechstagewerk, wo der Mensch geschaffen ist, also am sechsten Schöpfungstag. Da ist der Ich-Funke auf jeden Fall einmal da. Dadurch, dass die Elohim in ihrer Gemeinschaft den Menschen geschaffen haben, sind sie nämlich so weit gekommen, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern konnten. Und aus dem ist entstanden der Funke, der dem Menschen übergeben worden ist. Aber ist ein völlig gestaltloser Funke, wenn man so will. Als sozusagen der Ansatz zur Schöpferkraft. Aber ohne vorgeprägten Inhalt. Daher haben wir auch nicht jetzt das Elohim-Ich, weil da könnte man so, da waren wir ja weit, wenn wir schon so das große Elohim-Ich hätten. Aber wir haben eben nur den Funken dazu und im Wesen des Ich liegt eben dass man dann selber was draus machen muss. Also das Ich ist nur Ich, in dem sich selbst erzeugt, und in dem Moment, wo es die Elohim hinopfern, ist es eben einfach wieder der Punkt, aus dem wir was machen müssen. Einmal zunächst die große Adamseele, wenn wir so wollen, der nimmt einmal diesen Ich-Funken auf. Der ist der, der als erster jetzt nach dem gemeinsamen Bilde der Elohim geschaffen ist, durch die aber eben der Christus durchwirkt. Und dieser Funke ist aber jetzt so, dass im Laufe der Zeit, wie soll man sagen, eine ziemliche Feuersbrunst entsteht, indem der Funke immer wieder zu zünden beginnt. Das heißt, weil wir haben diese Adamseele, die hat diesen Funken in sich. Seele heißt, sie hat aber auch was Astralisches zunächst. Also wir wissen ja auch, dass das Sechstagewerk, die Schilderung des Sechstagewerks, dass sich das im Prinzip ausschließlich auf die Seelenwelt bezieht. Also da ist noch gar nicht die physische Welt gemeint, nicht einmal die ätherische Welt, sondern was sich abspielt im Sechstagewerk, die Seelenwelt wird gestaltet. Das ist also alles seelisch in Wahrheit. Also das heißt, es ist eigentlich ein Blick in die Seele der Elohim, wenn man so will, während der Schöpfungstätigkeit. Nur diese Seele der Elohim ist gleich die ganze große Weltseele, wenn man so will. Also das Seelische, das unserem Kosmos zugrunde liegt. Und innerhalb dieses Seelischen wird jetzt dieser Funke gezündet, indem die Elohim ihr Ich hinopfern. Und da wieder das Paradoxe, weil eigentlich alle sieben es hinopfert, denken wir, müssen sieben Iche da sein. Nein, es ist ein Funke. Es ist ein Funke, der entsteht. Und dieser Funke mit der Seelenwelt rundherum, das ist das, was man als den Adam-Katmon einmal bezeichnen könnte, den kosmischen Adam, weil eigentlich ein ganzer Seelenkosmos gebildet wurde. Und also der Adam, der am Abend des sechsten Schöpfungstages dasteht, das ist eigentlich der ganze Seelenkosmos mit dem Ich-Funken drin. Und dann kommt bekanntlich im zweiten Kapitel schon wieder eine Schöpfungsgeschichte. Das ist ja das Spannende in der Bibel. Das ist eine Schöpfungsgeschichte, jetzt ist alles fertig. Und dann erfährt man also, dass es nichts auf Erden gegeben hat. So, und jetzt geht die ganze Geschichte von vorn wieder los. Jetzt werden wieder die Sträucher geschaffen und die Feuchtigkeit kommt überhaupt erst. Und dann werden die Tiere geschaffen. Und dann zum Schluss, dann wird der Mensch geschaffen aus dem Ackerboden, wie es heißt, aus der Ackererde. Wobei die Ackererde natürlich nicht im äußeren Sinn zu nehmen ist, sondern, wir haben davon gesprochen, jetzt ist es nicht mehr der große Adam Katmon, der den ganzen Kosmos umfasst, sondern jetzt ist eine ziemliche Schrumpfung vorhanden. Es geht nur mehr um die Erdensphäre. Die Erdensphäre, die aber auch zum Beispiel noch die Mondensphäre mit umschließt, weil Erde und Mond zu dem Zeitpunkt noch nicht getrennt sind. Also das heißt, der Bereich, der heute von der Mondbahn umschrieben wird, in etwa dieser Raum, das, diese Größe, wenn man so will, hat der Adam, der jetzt im zweiten Kapitel aus der Ackererde gebildet wird. Genauer müsste man sagen, aus der Erdensphäre herausgebildet wird. Er ist die Erdensphäre. Während vorher der ganze Kosmos war, ist er jetzt die Erdensphäre. Soll ich Fenster kippen? Ja, bisschen, oder?
Das ist kompliziert, ja. Das kannst du laut sagen.
Machen wir es nochmal zum Mitstenografieren. Also grundsätzlich, jeder Schöpfungsprozess beginnt einmal das aus der Schöpfungsquelle, wenn man so will. Die ist also da oben im Grunde in dem Nirvana-Bereich. Über das haben wir das letzte Mal auch gesprochen. Über das kann man im Grunde gar nichts mehr sagen, weil es ist in dem Sinn nicht. Man kann nicht einmal sagen, es ist, weil vor allem, was man sagt, es ist, muss man sagen, ja, wie ist es? Groß, klein, dick, dünn. Man kann überhaupt nichts bestimmen darüber. Man kann nur feststellen, ha, da scheinbar aus dem Nichts heraus, weil es uns als Nichts erscheint, kommt etwas heraus. Und das Erste, was herauskommt, ist Seelisches. Also zuerst einmal ein sehr umgestaltetes, aber sehr dynamisches Seelisches. Das ist dieses Brigitte Bara Elohim, Brigitte, in dem Wort liegt das schon drinnen. Da ist etwas, eine seelische Rex, in dem R, muss man spüren, diese seelische Regsamkeit, in dem P, aber zugleich was irgendwie Abgegrenztes. Also es entsteht etwas, eine Welt für sich, wenn man so will, in der es unheimlich regsam ist und nicht mehr. Also das ist das Erste, was hervorgebracht wird. Also man kann sagen, ein rohes Seelisches noch, mit ungeheurer seelischer Energie, aber noch umgestaltet. Also man könnte fast sagen, urtriebhaft sogar, wenn man so will. Jetzt in gar keinem negativen Sinne oder so. Später heißt es dann ein bisschen genauer, Tohu Wabohu. Der berühmte Begriff Tohu Wabohu. Da sieht man dann in dem Wort, deutet sich eigentlich an, dass mit dem T von Tohu eigentlich schon was Geistiges jetzt einschlägt wieder in diese Masse und sie beginnt zu gestalten. Da strahlt was von der Mitte aus und dem kommt das Umhüllende von außen entgegen. Und in dem Spannungsfeld beginnt sich das Ganze zu gliedern. Das geht dann so weiter, dass dann am zweiten Schöpfungstag und so werden die Planetensphären schon langsam gebildet. Also wenn es heißt, die feste Rakia, wieder das R drinnen, wieder die Triebkraft drinnen, Rakia und K. Noch eine schärfere Absetzung, Abtrennung, also es entsteht was stärker Gestaltetes, das aber total seelisch, astralisch regsam ist. Aha, astralisch, naja, klar, da liegt dann letztlich auch die ganze Sternenwelt dahinter, die dann einmal daraus entstehen wird. Aus diesem wild bewegten Ding heraus formt sich das alles. Also das heißt, das Erste, was herauskommt aus der Schöpfungsquelle, ist ein Seelisches, das zuerst ganz ungestaltet noch ist, das aber mit der Zeit gestaltet wird. So, wenn das eine gewisse Ausgestaltung erlangt hat, geht es weiter in die Ätherwelt, in die Welt der Lebenskräfte. Das ist schon eine etwas dichtere Gestaltung. Also da ist zum Beispiel das Lichtelement schon drinnen und so weiter. Also Lichtäther, Klangäther und so weiter ist da drinnen. Ist aus der Perspektive gesehen als eine, wenn man so will, dichtere Stofflichkeit sehr unter Anführungszeichen, Substanz müsste man sagen. Substanz in dem Sinn, wie man es im Mittelalter gemeint hat. Nur heute sagt man Substanz, aha, das ist was Materielles. so jeder mittelalterliche Theologe oder Philosoph hätte sie auf den Kopf gegriffen. Weil Substanz war das zugrunde liegende, das war im Mittelalter immer aufgefasstes Geistige. Also in irgendeinem Sinn Geistiges ist Substanz. Man sprach sogar von den göttlichen Substanzen. Also das ist nicht der Stoff, den man angreifen kann. Also in diesem Sinne gibt es Seelensubstanz, in diesem Sinne gibt es ätherische Substanz als nächstes. Also das heißt, das, was sich in Form ätherischer Bildekräfte heute in seinem Abbild am deutlichsten in der Pflanzenwelt zeigt, am reinsten. Während das Astralische am stärksten im Tierreich, also dieses seelisch Triebhafte im Tierreich am stärksten zeigt. So, mit dieser Pflanzenzone jetzt, wenn man so will, also mit der Welt der Ätherkräfte, haben wir es zu tun im zweiten Kapitel der Genesis. Paradies. Da ist jetzt das erste Mal vom Garten Eden die Rede, vom Garten Eden. Der Garten, ganz bewusst, weil man gespürt hat, also da sind jetzt die Kräfte tätig, die draußen in der Natur, in den Pflanzen eigentlich sehe, zumindest in ihrem Abbild.
In der Erdensphäre.
In der Erdensphäre, das Ganze in der Erdensphäre, die jetzt reicht bis mit umfasst die Mondensphäre noch. Und da spielt jetzt der Mensch dann schon eine große Rolle, weil er ist es ja dann einmal gehört, der die Tiere und so weiter, die ganzen Wesen benennt. Und das hängt in Wahrheit damit zusammen, dass diese Wesen, so wie sie jetzt in der Erdensphäre sich nämlich entwickeln, etwas sind, was wirklich vom Menschen herausgesetzt wird. Also das heißt, das Bild hat man sich nicht so vorstellen, da kommt halt der Löwe und das Mauserl und so und stellen sie zum Menschen hin und der sagt, du heißt so, sondern eigentlich der reale Vorgang ist der, dass aus dieser Adam-Wesenheit sich diese Wesenheiten, die Tierwesenheiten heraussetzen und er ihnen in gewisser Weise ihre Bestimmung erteilt. Und das alles also noch immer nicht, spielt sich noch immer nicht in der physischen Welt, sondern eben in der ätherischen Welt ab. Wobei, während dieser ganzen Paradiesesgeschichte und mit dem Heraussetzen der Tiere und so, zweifellos schon ein gewisser Schrumpfungsprozess, wenn man will, dieser Erdensphäre, Erdenmondensphäre beginnt. Aus der dann auch resultieren wird, dass sich der Mond dann irgendwann als was Selbstständiges abtrennt. Also man könnte sagen, die Erdensphäre zieht sich immer mehr zusammen und lässt etwas Mondenhaftes zurück. So müsste man es eigentlich konkret sagen. Da bleibt etwas zurück, wird dann das Mondenhafte, was sich dann irgendwann zu unserem äußeren Mond verdichtet. Aber es ist jetzt einmal eine Differenzierung, die beginnt in dieser Paradieseszeit. Und
sind die Gruppenseelen der Tiere auf der Mondensphäre zu Hause?
Nein, die sind viel weiter draußen. Also man muss jetzt wieder so sozusagen einen doppelten Ursprung fast ansehen oder eine Zwischenstufe. Das eine sind die großen Tiergruppenseelen, die draußen mit dem Tierkreis zu tun haben. Und das hängt mit diesem großen Adam Katmon zusammen, der im ersten Kapitel der Genesis, also durch das Sechstagewerk geschaffen wurde. Also der wirklich den ganzen Kosmos umfasst hat und da drinnen leben aber auch die hohen Tiergruppenseelen, also die Cherubim namentlich, also überhaupt die Wesenheiten der obersten Hierarchie, also die am nächsten der Schöpfungsquelle stehen. Weil die spielen ja auch noch mit der Rolle, weil es gibt ja nicht nur den Adam da drin, sondern die ganzen Hierarchien wirken auch noch mit.
Also sind nicht Bestandteil des Adam-Kadmon?
Das Adern hat man in gewisser Weise schon, nur es wirken natürlich eben andere Wesenheiten hinein. Also der Adern hat man umfasst schon diese Seelenkräfte mit, aber eben nicht allein. Sondern es wirken diese Tiergruppen, Seelen, also diese Cherubim namentlich hinein. Aber sie wirken hinein eigentlich, um mitzuhelfen, den ganzen Menschen zu formen. Da sieht man schon, dass die höheren Hierarchien auch irgendwo mitbeteiligt sind, natürlich. Also wenn wir jetzt bis jetzt gesprochen haben von den Elohim und dem Christus, und dass es direkt die Wirkung des Christus durch die Elohim ist, ist das schon richtig, aber das heißt nicht, dass die anderen nicht auch irgendwo mitwirken und eine wesentliche Aufgabe dabei haben. Also im Prinzip ist es sehr, sehr komplex, aber das darf nicht verwundern, weil ich meine, so einen ganzen Kosmos schaffen ist schon eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Also man kann immer nur wirklich ganz bescheidene Grundlinien einmal herausgreifen irgendwo. Das sind jetzt die allerbescheidensten sozusagen. Also das ist im höchsten Maße abstrahiert, weil es wirkt dieser ganze Reigen an Seraphim, Cherubim, was Gott was alles wirkt mit und bis zu den Elohim herunter und darunter dann die Urengel, die wissen wir, dass die eine ganz spezielle Aufgabe haben, weil sie im hebräischen Yom-Tag genannt werden, das sind immer die Schöpfungstage. Das heißt, die Schöpfungstage sind eigentlich den Elohim dienende Schöpfungswesenheiten und das sind die Urengel, wobei es noch welche für die Tagseite und welche für die Nachtseite gibt. Also das macht es noch schwieriger. Und die für die Nachtseite wirken, sind die eigentlich zum Beispiel bei uns auch heute noch wirksam sind und in der Nacht wesentlich mithelfen, dass alle Zerstörungen, die wir durch unser Tagesbewusstsein erzeugen, dass die wieder ausgeglichen werden. Das sind aber zugleich, wenn sie am falschen Ort wirksam werden, die schrecklichsten Gegenmächte, die noch über Luzifer und Ahriman hinausgehen. Also die Steiner selten erwähnt, aber doch manchmal die sogenannten Asuras. Also die für die Zukunft noch eine viel größere Bedeutung bekommen werden, obwohl ihre Wirkung zweifellos schon da ist, aber noch ein bisschen versteckt hinter Luzifer und Ahriman. Also das heißt, zum Beispiel, wenn man jetzt in 200-300 Jahren Mysteriendramen schreiben sollte, dann wird die Konstellation auch der Widersacherkräfte anders ausschauen. Und man wird es dann also fast mit einer Gegentrinität sozusagen zu tun haben, in einer gewissen Weise, oder etwas, was dagegen steht. Eben luziferische, arimanische und asurische Kräfte. Naja, die wirken, das ist das Tückische, nämlich wirklich unmittelbar zerstörend auf das Ich oder können zerstörend auf das Ich einwirken. Und beziehungsweise auf der anderen Seite können sie unmittelbar zerstörend in den physischen Leib einwirken. Und zwar meine ich jetzt gar nicht den stofflichen Leib, sondern das, was ihm als Form, Gestalt zugrunde liegt. Und das ist doppelt tückisch, weil unser Ich-Bewusstsein und unser Freiheitsbewusstsein absolut abhängig ist von dieser physischen Formgestalt. Nicht vom stofflichen Körper, aber von der physischen Formgestalt. Das heißt, wir können unser Freiheitsbewusstsein zum Beispiel in die geistige Welt in dem Maße mitnehmen, indem wir etwas von dieser Formgestalt, von diesem Phantomleib mitnehmen können. Und die Asuras sind die den am unmittelbarsten zerstören können.
Ist das dieser Auferstehungsleib?
Ja, das ist der Auferstehungsleib, genau.
Blaupause.
Das ist, wenn man so will, die Blaupause, ja. Das heißt, das ist die Schöpferkraft, die es möglich macht, im Grunde aus dem Nichts heraus einen physischen Leib zu schaffen. Aus dem Nichts heraus. Das ist es ganz konkret. wenn man schaut, was also dahinter steckt. Und also das heißt, in dem schafft sich das Ich sozusagen selbst sein Spiegelbild, seinen Spiegel, in dem es sich spiegeln kann. Und nur dann erlangt es das Freiheitsbewusstsein. Und das müssen wir mitnehmen. Auch wenn das Ich dann, kann sich natürlich auch an der Ätherwelt bewusst werden. Das geht schon, das haben wir das letzte Mal besprochen. Und der Einweihungsweg geht dahin, dass wir also lernen, auf den Spiegel einmal zu verzichten und uns an der Ätherwelt bewusst zu werden. Aber trotzdem müssen wir mitnehmen, gerade für unser Ich, diesen...
Das müssen wir dann irgendwie so aufschnappen.
Das müssen wir aufschnappen, das müssen wir mitnehmen. Wenn wir das nicht mitnehmen, dann kommen wir da sofort in ein Traumbewusstsein hinein und verlieren unser waches Ich-Bewusstsein. Also das heißt, zum Beispiel Imagination zu entwickeln, heißt da bewusst werden, sich spiegeln am Ätherleib, aber mitnehmen dieses Ich-Bewusstsein, das wir hier auf Erden dadurch entwickeln, dass wir unseren physischen Leib, aber genauer gesprochen eben an dieser physischen Formgestalt spiegeln. Wenn wir das nicht mitnehmen, dann kommen wir ins alte Hellsehen hinein, wo das Ich ausgeschaltet ist. Das haben wir ja schon früher mal gehabt. Da war eben diese Formgestalt noch ganz wenig oder bis gar nicht ausgebildet. Und also daran werden die Asuras also kräftig knappern, weil die haben eben einerseits die Fähigkeit, das immer wieder zu regenerieren, aufzubauen oder kaputt zu machen, wenn es falsch läuft. Das ist immer so. Ich meine, das ist das, was Steiner öfter zum Beispiel bezüglich der Medizin sagt, eine Krankheit, die man heilen kann, kann man auch erzeugen. Also das Wissen, um eine Krankheit zu heilen, hängt zusammen mit dem Wissen, um sie erzeugen zu können. Das geht nicht, dass man das soll oder Ding, aber es ist beides drinnen. Und wenn es missbraucht wird, geht es in die falsche Richtung.
Und es läuft voll.
Ja, das ist ein großes Problem, ja. Du meinst jetzt mit den Asuras oder was? Oder das Gang?
Ja, das
Gang.
Also das Asuras, das auf den Körper.
Naja, ich meine, es sind viele Impulse drinnen, wo einfach unsere Kultur dorthin geleitet wird, dass zerstörerische Kräfte rege gemacht werden, die bis ins Physische, bis in die Formgestalt hineinwirken. Aber es ist jetzt noch nicht unser unmittelbarstes Problem, also, weil wir müssen sowieso einmal mit Luzifer und Ahriman einmal irgendwo ins Reine kommen, trotzdem. Und die Asuras schicken im Moment die noch ziemlich vor als Vorhut, also die schieben sie noch voran und verstecken sie noch ein bisschen dahinter. Aber es beginnt eben insofern jetzt, weil jetzt erst so richtig die Zeit beginnt, wo wir aus dem Ich wirken können. Und dann kommen genau die Gegenkräfte, die mit dem Ich zu tun haben. Weil es ist zwar die Ich-Entwicklung oder der Ich-Impuls so richtig auf Erden angekommen mit der Zeitenwende, mit dem Erdenleben des Christus, aber es dauert natürlich noch wahnsinnig lang, bis das wirklich so richtig zu greifen beginnt.
Muss man dann den Körper stärken, damit man dagegen...
Es geht nicht um den stofflichen, physischen Körper, sondern um den Bauplan des Körpers.
Ja, den individuellen Bauplan des Körpers. Na, ich meine, das ist... sind wir jetzt bei einem riesig komplizierten Thema. Diese Formgestalt ist, meint also nicht das Stoffliche. Also die einfachste Form, sich irgendwie eine Vorstellung zu machen, ist, man stelle sich vor den Körper und nehme jetzt alles Stoffliche heraus und behalte nur die Form über. Aber nehme das Fleisch, die Muskeln, das alles weg, aber man behalte die Form bei, die Formgesetzmäßigkeit. Und zwar die individuelle. Weil ja jeder Mensch individuell ist. Wir sind zwar alle nach dem Typus Mensch gebaut, aber trotzdem individuell bis ins Physische, das sogar äußerlich durch Stoffliche erscheint, also weiß ich nicht, bis in die Fingerabdrücke, bis in den Schnitt des Gesichtes hinein, also namentlich im oberen Teil, sind wir besonders deutlicher individualisiert, ich meine, mit dem Bauchnabel weniger, da können wir weniger ein Porträt machen daraus, das man gleich wieder erkennt. Und der Popo ist auch nicht so charakteristisch, Verzeihung, wenn ich das so sage. Aber naja, man muss drastisch reden. Aber da im oberen Bereich und Fingerspitzen zum Beispiel mit den Fingerabdrücken und so sind eigentlich das Kopfprinzip in den Fingern. Also dort ist es am deutlichsten, oder in den Zehen und diesen Dingen, da ist die Individualisierung am stärksten, greift aber letztlich immer mehr auf die ganze Gestalt an. So, jetzt ist es im Erdenleben halt ausgestopft mit den Stoffen, aber wenn wir durch den Tod gehen, verschwindet diese Gestalt nicht ganz, diese Formgestalt. Nämlich der Teil verschwindet nicht, der wirklich von uns individualisiert ist. Es verschwindet der Teil oder löst sich auf, der noch die allgemeinen Menschheitszüge trägt oder die Gruppen Ding, also was weiß ich, die halt weiße Rasse, oder nein, von Rassen darf man eh nicht mehr reden, wurscht. Also der halt noch allgemeine Ding, das zerfällt. Das heißt, die Formgestalt des Menschen ist heute noch nicht vollständig ausgebildet. Und
Die Fragmente nehmen wir mit,
genau. Was aber auch heißt, weil sich das so im Laufe der Zeit aufsummiert, wenn man so will, heißt es, mit jeder Inkarnation wird es etwas mehr, in der Regel zumindest. Nein, man wird nicht größer. Man nimmt nur, schau, du musst dir vorstellen, du hast einmal so eine Puppe aus Wachs, die ist wie ein Mensch geformt, aber ganz allgemein. Die hat nichts Individuelles. Das ist der Durchschnittsmensch sozusagen. So, und jetzt, indem ich mich als Mensch inkarniere, beginne ich das zu formen und gebe dieser Gesamtgestalt meine individuellen Züge.
Geräusche auch zu unterdrücken und
die Gerüche zu unterdrücken. Ja, also um natürlich zu einer Anschauung.
Auch auf das Fleisch vielleicht zu wirken, auch, also das ist die Kraft, also das Energetisieren.
Ja, also wie gesagt, man kommt zu einer Vorstellung von dieser Formgestalt, wenn man wirklich alles, was man greifen, sehen, riechen, tasten, schmecken kann am Menschen, sie wegdenkt. Nach und nach, das ist eine starke Meditationsübung, das einem Menschen sozusagen gegenüberzustehen und aus dem Bewusstsein das alles wegzuschaffen und zu schauen, was bleibt dann. Dann bleiben nämlich gerade diese individuellen Züge über, die eine gewisse Charakteristik haben. Und die wird von Inkarnation zu Inkarnation stärker, weil wir mit jedem Erdenleben an dieser Gestalt eigentlich bauen. Das heißt auch, dass Menschen, die bereits sehr oft inkarniert waren, die sich auch stark geistig entwickelt haben, von Inkarnation zu Inkarnation einander ähnlicher sehen. Also die Inkarnationen schauen einander ähnlicher. Also das heißt, bei Eingeweihten, bei Religionsstiftern, Hohen und so weiter, kann man schon sagen, dass die, wenn sie wieder zu einer Inkarnation kommen, dass die schon sehr ähnlich aussehen wird wie die vergangene Inkarnation. Während Menschen, die noch wesentlich weniger Inkarnationen hinter sich haben, kann das völlig unterschiedlich sein. Völlig unterschiedlich. Also da würde man nach dem Äußeren überhaupt nicht darauf kommen, da einen Zusammenhang zu sehen. Und je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto mehr ist es so, dass also die Inkarnationen, das könnte genauso gut irgendein fremder Mensch sein. Also da kommt man von rein Äußeren, würde man nie darauf kommen, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Und war daher auch sehr schwer zu beobachten. Daher diese eigenartige Reinkarnationslehre, wie man es im Buddhismus hat. Weil beim Buddhismus geht eigentlich kein Ich durch. Weil wir sagen ja, das Ich geht durch die Inkarnation. Das ist ja auch das einzig Sinnvolle, das Ich geht durch. Aber der Buddhist sagt nicht, das Ich ist sowieso eine Illusion. Und der ganze Buddhismus beruht darauf, wie schaffe ich es, die Ich-Illusion zu überwinden und dass sich das auflöst. Aber der Buddhist sagt, Reinkarnation besteht darin, wenn ich Untaten in dem einen Leben tue, dann hat das Folgen und dann wird ein Mensch geboren, der jetzt diese Folgen drinnen hat. Also das Karma. Weil das Karma ist da, aber da geht kein Ich durch. Sondern nur das Karma hat Folgen. Das heißt, es wird ein neues Wesen eigentlich im Grunde geboren, das jetzt diese Folgen hat. Aber das Ich geht nicht durch, weil das ist eine Illusion. Aber das konnte man eben damals noch nicht so genau beobachten. Und wenn der Buddha davon spricht, dass das Ich eigentlich sich ins Nirvana hinein auflösen soll, ist es ja aber auch nicht ganz falsch, weil von dort stammt es auch in Wahrheit. Und dort geht es auch immer wieder in gewisser Weise hin. Von dort holen wir unsere Schöpferkraft. Nur es ist eben nicht so, dass es wirklich ins Nichts sich auflöst, sondern dass es gerade jedes Mal, wenn es irgendwas schöpft, aus der Quelle reicher und reicher wird. Also, das da Buddhi, darum heißt das auch Buddhi-Plan, weil die Buddhisten eigentlich nur bis daher schauen können. Und das Nirvana, von dem sie sprechen, in Wahrheit nicht überschauen können, was mit dem auf sich hat. Weil dann würden sie eben drauf kommen, dass gerade von dort der Ich-Impuls kommt. Aber das ist halt auch, da liegen ja Jahrhunderte dazwischen. Ich meine, das Problem ist halt dann, dass sich das dann bis heute nicht weiterentwickelt hat im Wesentlichen. Das ist dann ein Problem und darum spricht Steiner davon, dass der Buddhismus eigentlich weiterentwickelt werden muss und das aufnehmen muss. Instinktiv haben das teilweise die Europäer, als sie sich mit dem Buddhismus zu beschäftigen begonnen haben, das irgendwo gefasst. Also zumindest einer, das war der Georg Grimm, hieß der, das war ein bayerischer oder süddeutscher Richter. Und der hat sich sehr dafür eingesetzt, also den Buddhismus in Deutschland zu verbreiten. Also das war so, naja, glaube ich, so ziemlich zu Steiners Zeiten herum in der Größenordnung. Also so Anfang 20. Jahrhundert, ein bisschen länger als Steiner gelebt hat, sage ich mal. Und hat also so erste deutsche buddhistische Gemeinden gebildet. Und der spricht es ganz deutlich aus. Also das Ich stammt eigentlich aus dem Nirvana, um das geht es eigentlich. Und da haben ihm dann viele Indologen und Buddhismuskenner ihm vorgeworfen, er interpretiert den Buddhismus eben völlig falsch. Weil die Buddhisten doch davon reden, das Ich löst sie auf und das Höchste ist dieses Erlöschen, das große Erlöschen weg. Und damit das Karma überwinden und dann endlich am besten die ganze Schöpfung löst sie auf. Weil das Dasein in der Schöpfung ist ja leidvoll. Das ist ja die, was Buddha gegeben hat, die Lehre von Liebe und Mitleid besteht aber darin, also die erste Tatsache, alles Dasein ist leidvoll. Also mit Verhasstem vereint zu sein ist leidvoll, von Geliebtem getrennt zu sein ist leidvoll, krank zu sein ist leidvoll, tot ist leidvoll, alles ist leidvoll. So, gut, dann sagt man sich, dann kann man sich eh nicht mehr die Kugel geben und sich von dieser Welt verabschieden. Ja, nützt er aber nichts, weil es gibt ja die Wiedergeburt. Also das heißt, alles, was du hier an Unrichtigem getan hast, bewirkt, dass Karma in der Welt entsteht und Karma erzeugt neue Inkarnationen. Obwohl kein Ich durchgeht, aber es entstehen neue Wesen, die wieder leiden müssen. Also das Leid wird fortgepflanzt sozusagen. Also lerne als erstes erkennen, alles Dasein ist Leid. Erkenne als zweites, die Ursache des Leidens, sie besteht darin, dass du dich an diese geschaffene Welt klammerst und Begierde danach hast, der Durst nach Dasein. Gut, dritte Wahrheit, der Weg, sich von diesem Durst zu befreien. Also das heißt, das Leiden zu überwinden, heißt, überwinde den Durst nach Dasein. Und die vierte Stufe ist dann die konkrete Angabe des Weges, wie tue ich das? Und das ist der berühmte achtfältige Pfad, den der Buddha angibt. Und wenn du den immer wieder durchschreitest, dann wird es dir irgendwann gelingen, dass du diesen Durst nach Dasein nicht mehr verspürst, und das wird die letzte Inkarnation gewesen sein. Und damit erlöst du nicht nur dich selbst, indem du ins große Erlöschen gehst, ins Nirvana, sondern letztlich trägst du auch dazu bei, dass die ganze Schöpfung, die ganze Welt verschwindet. Weil die ja eigentlich nur durch karmische Ursachen wird immer wieder was Neues hervorgebracht. Also das heißt, der Idealzustand, den sich der Buddhist vorstellt, dass alles ins Nirvana verschwindet letztlich. Und damit auch alles Leiden verschwindet.
Was auch geschehen wird.
Was auch geschehen wird. Und was auch geschehen wird. Und das heißt, weil wir wissen, auch unsere irdisch-planetarische Entwicklung wird einmal ein Ende haben. Und es muss sich einmal die ganze Erde, der ganze Kosmos eigentlich vergeistigen. Und genau das strebt der Buddhismus an. Und das heißt, es ist im Prinzip ein richtiges Ziel.
Nur der Weg.
Nur der Weg. Es ist ein falsches Ziel, wenn es zu früh angestrebt wird, nicht? Weil bevor unsere Erdenaufgabe erledigt ist. Das heißt, der Buddhismus wird in Zukunft, aber in verwandelter, durchchristeter Form, nämlich indem man erkennt, was mit dem Ich da los ist, eine große Bedeutung noch bekommen. Eben um dem Menschen es möglich zu machen, an dieser Vergeistigung der ganzen Schöpfung mitzuarbeiten, sie wieder ins Geistige hineinzuführen. Damit dann dieser Geist ein geistiger Zwischenzustand sein kann und dann ein neuer Kosmos hervortreten kann, wo wir unsere Entwicklung weiter fortsetzen. Aber das ist, haben wir noch Zeit.
Und das ist aber dann ohne dem Ich-Bewusstsein eigentlich, ne? Der buddhistische Weg.
Ja, ne? Ja, ja.
Wenn man aber das Ich-Bewusstsein hat nach dem Tod und in der Zeit zwischen Tod und Wiedergeburt, kann man ja ganz anders wirken.
Richtig, ja, ja. Ja, ja. Richtig, ja, ja. Und das ist die Transformation, die der Buddhismus durchmachen müsste in der Zukunft. Ich meine, das hat Steiner ganz deutlich geschrieben. Also, oder gesagt. Mit solchen Sachen kommt man natürlich sehr leicht dann in Kollision, ist auch klar. Wo welche dann darauf bestehen, ja schon, Buddhismus, aber so wie es halt damals der Buddha gegeben hat, und dabei bleiben wir stehen. Und dann wollen wir eh niemand abhalten davon, aber dann kann man trotzdem nicht anders als zu sagen, liegt noch eine Aufgabe vor euch. Also, das muss man auch deutlich sagen. Also in diesem Sinne gibt es Unterschiede. Und man muss dazu sagen, dass eben, wenn man jetzt... Weil das, wenn man diesen Ich-Begriff jetzt einbezieht, hängt das zusammen mit dem, was wir wirklich unter Christentum verstehen, was eben wirklich nichts zu tun hat mit den äußeren Kirchen. Aber, ja, im Gegenteil, ich meine, die äußeren Kirchen sind eben noch gar nicht dort angelangt bei dem Ich-Begriff in Wahrheit. Da haben sie noch große Schwierigkeiten. Da haben sie noch ganz große Schwierigkeiten, weil man muss denken, und darum sage ich auch, also diesen Ich-Begriff und dieses Ich-Bewusstsein, dieses wirkliche Bewusstsein, dass das Ich also was ganz Hohes, Geistiges ist, wenn auch nur ein Funken davon, aber etwas ganz Hohes, das unmittelbar eben den Anschluss an die Schöpfungsquelle, den unmittelbaren Anschluss an die Schöpfungsquelle hat. Das Bewusstsein ist gerade erst im Entstehen, in Wahrheit. Und damit meine ich jetzt von mir aus seit der letzten Jahrtausendwende, fängt es langsam an. Also nicht einmal nur zu Steiners Zeiten. Ich meine, bei Steiner sicher und bei einigen anderen auch, aber in einem breiteren Maß noch lang nicht. Noch lang nicht. Nicht einmal bei uns Anthroposophen. Weil wenn es es ernst nehmen, gäbe es viele Dinge nicht. Dann wäre klar, die Anthroposophie gibt es so oft, als es geistig strebende Menschen gibt. Und es kann keine Streiterei um irgendwas geben. Die kann es nicht geben, weil wahr kann nur das individuelle geistige Erleben sein. Das ist noch nicht Hellsehen, davon rede ich nicht. Aber das individuelle Erleben. Und das muss bei jedem Menschen anders sein. Und ist trotzdem die eine gemeinsame Wahrheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, das ist der Grund, warum ich bei den Mysteriendramen mit Hand und Fuß gewehrt habe, irgendwelche Vorschriften einzubauen, wie man es machen soll. Sondern weil ich gesagt habe, wir haben das Rohmaterial, das ist der Text, den uns der Steiner gegeben hat, und mit dem müssen wir auskommen. Und wir müssen es schöpferisch gestalten. Sonst ist es nicht ehrlich. Sonst machen wir irgendwas nach. Das heißt, in dem Moment, wo wir es spielen, und das ist jetzt aber überhaupt kein Hochmut, ist es unser Mysteriendrama, unseres. Weil das, was zählt, ist das, was durch uns jetzt hereinkommt, durch die Hilfe Steiners. So wie wenn wir Goethes Faust spielen, ist es in dem Moment, wo wir spielen, unser Faust. Und der Text von Goethe ist das geniale Mittel, uns dorthin zu führen, zu der Quelle, aus der wir schöpfen können. Ansonsten ist es ein nachgemachtes Zeug. Und da ist nicht das schöpferische Ich drinnen. Also da fangen wir jetzt erst an. Das heißt, aus der Anthroposophie wird in Zukunft sicher noch was viel Größeres werden können. Wenn einzelne Menschen oder immer mehr Menschen beginnen, es einfach total individuell zu gestalten, tun ja schon Einzelne, nicht wahr? Und also viele eigentlich schon. Und mehr jedenfalls als in den vergangenen Jahrzehnten. Und das ist aber nur so winzig klein. So winzig klein. Ich meine, der Steiner selber hat auf das hingewiesen. Ich suche gerade verzweifelt die Stelle, wo ich das gelesen habe. Aber er sagt ganz deutlich, die Anthroposophie gibt es so oft, als es echte Anthroposophen gibt. Weil es muss jeder individuell es ausgestalten letztlich. Das kann ich nicht nach Birchel sagen, der Steiner hat gesagt. Und das ist es. Das ist noch gar nichts. Das ist eigentlich nur das Rohmaterial und der Wegweiser, der mich wohin führt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das wird sicher mehr werden, also in allen Bereichen. Das spürt man schon, obwohl man auch gleichzeitig natürlich heute sehr stark den Gegenschlag spürt, dass eine breite Masse von Menschen völlig verweigern, aus dem Ich heraus tätig zu sein. Und am liebsten haben, zwar dauernd ich sagen, aber am liebsten haben, wenn man genaue Verhaltensregeln gibt und sie ja keine Verantwortung übernehmen müssen, sondern dann sagen können, der Chef ist schuld. Und ich meine, damit sind wir auch für unsere Taten natürlich voll, wir, ich, individuell verantwortlich. Das ist die andere Seite davon. Also da stehen wir mittendrin und wir haben noch die zwei Herrschaften Lucifer und Ahriman, die uns versuchen dauernd zu irritieren irgendwo, bis uns gelingt, sie in der richtigen Weise einzuspannen. Weil das kommt halt auch deutlich heraus, dass, und da sind wir jetzt beim Sündenfall geschehen, dass diese Herrschaften aber von Haus aus mit dabei sind irgendwo. Weil wir haben schon davon gesprochen, die Schlange, die da dann hervorkommt, das ist ja eigentlich nur mehr das letzte Zipfel, dass sie endlich zu zeigen beginnt, aber sie ist von Anfang an dabei. Und die Widersachermächte sind alle von Anfang an dabei. Weil sie kommen eben schon, die Luziferischen vom alten Mond, der vorangegangen ist, die Arimanischen sogar von der alten Sonne, die Asurischen sogar vom alten Saturn. Und die sind noch ganz im Untergrund. Also die Luziferischen sind halt die Ersten, die das Käferl rausstrecken. Da, unser Star-Porträt.
Wir haben gewartet, bis die Beute fertig gebaut ist.
Ja, ja, genau. Genau. Ja, also es wird da so, es gibt immer wieder so versteckte Andeutungen auch. Also da ist zum Beispiel deutlich, als wenn von der Schlange die Rede ist, wissen wir, die heißt jetzt Hanachash, aus dem Text. Es gibt aber noch ein zweites Wort für Schlange oder für drachenähnliches Ungeheuer, das ist Tannin. Und das kommt schon viel früher vor. Das kommt schon während des Sechstagewerkes nämlich vor. Das ist, Hanachash ist einfach die schon ein bisschen dichter gewordene Schlange. Tannin ist, muss es selber suchen, das ist, wo die Tiere des Wassers geschaffen werden. So. Die Tiere des Wassers, da müssten wir eigentlich am fünften Tag sein, genau. 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 Vayivra Elohim et Hattaninim Hagedolim. Hattaninim, da steckt das Wort Tannin drinnen, aber Mehrzahl, daher im Tannim, Hattaninim, Ha ist der Artikel dazu. Also die Ungeheuer. Heißt es also. Aber es sind Schlangen, seeschlangenartige Ungeheuer. Also es sind Wasserschlangen, wenn man so will. Riesige Wasserschlangen. Hagedolim heißt die Großen, die Riesigen. Also es fängt schon an, da zu hurlen. Und das stecken nämlich die schon drinnen. Das kann man dann sogar rein philologisch fast nachweisen, weil das kommt dann später in der Bibel wieder vor. Auch diese Tannin und dann im Zusammenhang mit dem Leviathan, mit diesem Meeresungeheuer und so weiter. Also da kommen sie wieder genau in der Bedeutung vor. Also es gibt zwei Ausdrücke dafür. Und beide haben vom Lautbestand her etwas zu tun mit... Naja, die N fallen einmal auf. Tannin Hanachash. Nachaschen, bei beiden N. N ist immer Nein, was zurückweisen, was irgendwie sich wegdrücken von was. Und genau das ist das Wesen, namentlich auch des Luziferischen, aber überhaupt der Widersachermächte, dass sie eine gewisse Antipathie sozusagen entwickeln gegen den Rest der geistigen Welt, weil sie was für sich behalten wollen. Also es ist so eine Art... mit der einen Hand was nehmen und mit der anderen den Rest zurückstoßen. Also, gib mir deine Geldtasche, aber du verschwind. Also, bildlich gesprochen, also auf Beutezug sozusagen, auf Raubzug. Also das, was einem taugt, nehmen und den Rest zurückstoßen.
Das
ja, genau. Soll vorkommen. Und also das ist das N, das da drinnen ist. Und beim Wort, beim Tannin ist das sogar ganz stark. Also da kommt es zweimal oder dreimal eigentlich vor. Also zweimal im Hebräischen, zweimal Tannin. In der deutschen Umschrift schreibt man es meistens, weil das eine N in der Mitte sehr, sehr prononciert gesprochen wird, kann man es oft auch mit Doppel-N schreiben. Also dann hat es sogar drei N drinnen in der Übersetzung. Also es ist eine ganz starke Verneinung. Und zwar von was? T. T. Und das I. Was ist das? T. Ist immer der Einschlag des Geistes. Da will der Geist hinein und etwas durchformen. Und der Geist einschlägt, das ist das T. Das ist der Funkenschlag des Geistes eigentlich. Und Ich-Prinzip im I. bei den Hebräern ganz klar ausgedrückt durch den Buchstaben J. Das ist der kleinste Buchstabe, den es gibt, weil das ist wie Apostrophel. Und findet man überall dann in der jüdischen Geheimlehre, dass das das Zeichen für das Ich ist. Und die große Gottheit wird dann auch immer, also die Trinität eigentlich, die sie nämlich auch durchaus kennen, ist dann mit den 3J drinnen. Also das ist die Trinität, das Dreieck mit den 3J, also mit den 3 göttlichen Ichen, die aber eigentlich eins sind.
Bitte eine Frage.
Ja.
Diese Elohim.
Ja.
Wo kann man sie ungefähr zuordnen bei diesen neuen?
Na, sie stehen über den Urengel. Direkt über den Urengel. Also wir haben Engel, Erzengel, Urengel, Achai, das sind die Achai, genau. Oder eben die Schöpfungstage in der Bibel, ganz direkt. Und genau darüber stehen die Elohim. Oder Geister der Form, das ist dasselbe. Oder Exousiae werden es manchmal genannt, je nachdem welche Sprache. Also das ist, wenn man so will, die unterste Götterhierarchie. Also wenn man jetzt unterscheidet Engelwesenheiten und mit den Elohim beginnt die erste Götterhierarchie, wenn man so will.
Das ist der Abraham.
Ja, hat was damit zu tun auch, ja. Aber das ist ein bisschen komplizierter noch, aber stimmt.
Das obere.
Und darüber sind dann eben die weiteren, also da gibt es ja Geister der Bewegung und so weiter und Geister der Weisheit, das bildet also die mittlere Dreiergruppe und dann kommen die Throne, die Cherubim und die Seraphim. Also das heißt, die Elohim sind vergleichsweise nicht so hoch. Vergleichsweise. Aber es hat schon wieder was mit uns sehr stark zu tun, weil wenn wir jetzt überlegen, wo wir hinrutschen, wenn wir uns weiterentwickeln sollten, entsprechend, dann steigen wir in der nächsten kosmischen Verkörperung, also im nächsten planetarischen Entwicklungszustand, in einen engelartigen Zustand auf. Weil so wie die heute Engel sind, auf dem alten Mond ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben. Und jetzt Engelwesenheiten sind, so werden wir auf dem neuen Jupiter, oder in der Bibel heißt es neue Jerusalem, werden wir engelartige Wesenheiten sein. Anders, sicher ganz anders als die jetzigen Engelwesenheiten, aber vergleichbar in einer gewissen Weise trotzdem. Dann geht es weiter, also das ist die fünfte Stufe, weil es fängt an, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, jetzt endlich unsere Erdentwicklung, wo wir mittendrin stehen, und dann gibt es eben den neuen Jupiter, wie das heißt, oder neues Jerusalem. Dann gibt es die Venusverkörperung, neue Venus heißt es. Das ist der sechste Zustand. Da werden wir zu erzengelartigen Wesenheiten aufsteigen. Vulkanzustand. Dann sind wir urengelartige Wesenheiten. Und dann ist diese Entwicklungskette fertig. Und dann kann ich nicht einmal sagen dann, sondern dann sind wir so weit danach auf der Stufe der Elohim. Und dann fangen wir an, einen eigenen Kosmos zu bauen. Das ist jetzt sehr weit weg.
Und wie schaut das dann aus? Also dann gestalten wir dann sozusagen, dann haben wir es so geläutert und dann gestalten wir die Emotionen und Gedanken? Oder?
Naja, im Endeffekt, aber das ist eben wahnsinnig weit weg, werden wir irgendwann einmal auch zu Wesenheiten aufsteigen, die einen ganzen Kosmos gestalten. Letztlich, mit allem drum und dran. Und das wird sicher anders ausschauen als unser, aber da, über das kann man im Grunde überhaupt nichts sagen. Das ist also weit entfernt von unserem momentanen Fassungsvermögen. Auf das können wir jetzt einmal nur als fernen Ausblick hinschauen. Man kann nur sagen, der Sinn dieser planetarischen Entwicklungskette, die durch 7 Stufen geht, führt dahin, dass wir als Menschen dann so weit sind, was völlig Neues zu beginnen.
Und jeder Einzelne oder sind das dann wieder?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage.
So jeder, wie das, wie wir jetzt alle so sitzen, ja. Also.
Ja, naja, ich meine, das Ich ist natürlich was Unzerstörbares, ja. Das ist richtig. Mehr kann ich da dazu, oder will ich dazu gar nicht sagen, weil man es nicht wirklich überschauen kann. Du kannst da zum Beispiel vorstellen, könnte man sich vorstellen, dass es eine gewaltige Anzahl von neuen Kosmen gibt. Wäre eine Möglichkeit.
So wie das auch jetzt der Fall ist.
Ja.
Die wir nicht erkunden,
ja,
und worüber wir nichts wissen können.
Ja, ist ja interessant, dass mittlerweile also die Naturwissenschaft auch auf solche Ideen kommt. Ob, sie können es nicht beweisen und nicht widerlegen, aber es wird spekuliert mit solchen Sachen. Weil es gibt genug Physiker, die davon sprechen, es gibt nicht nur unser Kosmos, sondern es gibt eigentlich unendlich viele. Manche sagen unendlich viele. In Wahrheit. Also, die parallel existieren und sich trotzdem nicht stören gegenseitig. Also, das. Und mit solchen Dingen kann man sogar rechnen. Also, das ist witzig, kann sogar so Versuchsausgänge daraus prognostizieren. Alles Mögliche kann man machen. Also, es ist da schon eine sehr große Gedankenfreiheit aufgetreten. Aber das ist wirklich alles wahnsinnig spekulativ. Also, ich meine, das können wir uns nicht anmaßen, jetzt drüber zu schauen, über das, was jetzt nach dieser 7-gliedrigen Planetenkette sein wird. Nach stimmt schon mal nicht, weil mit dem 7. Planeten die Zeit aufhört. Sie hat einmal begonnen und sie wird einmal enden. Und das heißt, alles andere ist abseits davon. Hat mit Zeit nichts zu tun, mit Raum sowieso schon nichts. Wenn wird ein neuer Raum und eine neue Zeit geschaffen?
Für die Zeit werden wir den Zeitraum, die Zeitraumdimension nicht vorher schon vor Vollendung der 7. Stufe überwinden oder verlassen?
Naja, eigentlich erst auf den Vulkanzustand. Mhm. Also da letztlich endet es damit, dass die Zeit aufhört, jegliche Bedeutung zu haben. Und ist für uns ja alles so wahnsinnig schwer vorstellbar, weil uns ist Zeit, was die Uhr anzeigt oder der Sonnenlauf anzeigt. Zeit ist für uns sehr, sehr schwer zu fassen als Begriff. Und da brauchen wir gar nicht weit gehen, da brauchen wir nur in die Ebene des Ätherleibs oder des Ätherischen überhaupt gehen, weil das Ätherische ist eigentlich nichts Räumliches. Aber wenn man vom Ätherleib spricht und sagt, er hat ungefähr die Gestalt des physischen Leibes, dann heißt es eigentlich nur, unser Ätherleib wirkt in unserer physischen Formgestalt und arbeitet darin. Aber eigentlich ist er weder da noch dort, er ist überhaupt nicht räumlich. Also er hat weder eine Ausdehnung, eine räumliche, noch ist er irgendwo lokalisiert, sondern er scheint nur dadurch lokalisiert, dass er jetzt hier wirksam wird. Aber eigentlich ist er überall und nirgends räumlich gesehen. Und er ist zugleich ein Zeitorganismus, der die ganze Lebensspanne des Lebewesens, also von uns, überspannt gleichzeitig. Das heißt, Jugend, Kindheit, Alter ist im Ätherleib in gewisser Weise gleichzeitig präsent und wirkt immer drinnen auch.
Und auch alle Inkarnationen?
Naja, jein. Also es ist so, dass wir ja nach dem Tod den Ätherleib zum größten Teil ablegen und der Ätherwelt übergeben. Das heißt, es ist ein zweiter Leichnam, der verschwindet. Bis auf einen kleinen Rest, den wir nämlich schon individualisiert haben. Das ist nämlich wie immer der Punkt. Alles, was was aus dem Ich kommt, können wir in dem Sinn mitnehmen, dass wir nämlich die Schöpferkraft haben, es zu durchformen. Das heißt, wenn ich jetzt bei der nächsten Inkarnation mir wieder ein Ätherleib baue, dann ist ein kleiner Teil davon, der durch mein Ich geschaffen oder zumindest geformt ist. Und zu dem kann ich sagen, den nehme ich mit. Aber gar nicht ätherisch substanziell, sondern ich nehme eigentlich die Schöpferkraft mit, ihn nach meiner Individualität zu gestalten. Das nehme ich mit. Aber das betrifft beim Ätherleib erst einen sehr kleinen Bereich. Einen größeren Bereich beim Astralleib, an dem wir schon etwas länger arbeiten und wo es eine Spur leichter ist, obwohl es auch nicht immer leicht ist, mit seinen seelischen Unarten zurechtzukommen. Und am schwierigsten ist es im physischen Leib. Da ist das, dass wir an diesem Phantom oder an dieser Formgestalt arbeiten und da ist nur sehr wenig davon da. Und nur dieses Wenige ist das, was wir wirklich mitnehmen können und was uns garantiert das Ich-Bewusstsein auch im Durchgang durch die geistige Welt. Weil wenn wir das nicht haben, dann döseln wir dort vor uns hin. Würden vor uns hin
döseln. Die Zukunft ist ungewiss, auf jeden Fall.
Die Zukunft ist ungewiss, ja. Die Zukunft ist ungewiss. Wenn ich sage, dass zum Beispiel im Ätherleib eigentlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich präsent ist, heißt das aber nicht, also es, dann steht eh schon alles fest. Das ist eine wirksame Kraft, aber dann wirkt erstens vom Physischen was hinauf, vom Seelischen was hinunter, vom Ich sowieso was hinunter, dass das noch mitbestimmt. Also das, weil das Typische beim Ätherischen schon, man kann sagen, darum ist zum Beispiel manchmal für manche hellseher als möglich, künftige Ereignisse vorherzusehen, gibt es manchmal. Meistens stimmt es eh nicht, aber manchmal gibt es es. Weil im Ätherischen sind, ist die Zukunft genauso da. Nur was ich nicht vorhersehen kann, da kann ich noch so viel ins Ätherische schauen, ich kann nicht vorhersehen, welche dieser eigentlich unendlich vielen Möglichkeiten, die im Ätherischen drinnen sind, sich hier physisch realisieren wird. Weil nicht alles realisiert sich hier. Es ist eigentlich im Ätherischen eine breite Palette von Möglichkeiten vorhanden, die alle hereindrängen ins physische Dasein und es gestalten wollen. Aber nur eins passiert dann. Und nur dadurch, dass ich sage, manchmal ist aber die Bahn sehr eng in der Bereich, in dem sie das bewegen kann, dann kann man mal so als Hellseher so eine Vorschau haben, die ja ziemlich zutrifft. Und bei manchen Ereignissen ist es so, dass das so breit gestreut ist, dass man schon was sehen kann, aber ob das dann wirklich wird, hängt dann von so vielen anderen Faktoren ab. Weil es eben einerseits vom Physischen abhängt, was zurückwirkt, aber auch was übers Astrale und noch vom Höheren herunterkommt. Also das Ätherische ist in sich bestimmt. Da ist alles drin, aber da ist sozusagen immer zu viel drinnen, wenn man so will. Also aus der Perspektive des Physischen gesehen. Es realisiert sich nicht alles.
Daher die Wahlfreiheit.
Ja, daher die Wahlfreiheit. Daher auch die Möglichkeit der Wahlfreiheit und die ist erst gegeben, wenn ich wirklich voll ins Physische eintauche. Weil im Ätherischen muss ich das sozusagen alles durchleben. Da ist das dauernd präsent. Da kann ich nicht sagen, das will ich und das nicht. Also, darum ist dieses Herunterholen ins Physische ganz wichtig. Und darum ein künstlerischer Impuls ist erst richtig da, wenn ich ganz herunterhole. Wenn ich es nicht irgendwo schweben lassen will. Da ist noch nicht realisiert. Ich muss es herunter. Und wenn ich es herunterhole, und das ist immer das eigentlich total Schmerzliche dann, weil die 100.000 Möglichkeiten, die es noch gäbe, beiseite schieben muss. Und eins herausnehmen muss. Und das heißt, das ist ein Zusammenschrumpfen von so viel auf ganz wenig im Grunde. Und den Prozess muss ich durchgehen. Das ist gerade der bewusstseinsbildende Prozess. Weil dadurch, das ist dasselbe, wodurch unser Gehirn als Bewusstseinsspiegel funktioniert, weil da sind eigentlich dahinter auch die Ätherkräfte, aber sie sterben in eine bestimmte Struktur hinein. Und dadurch, durch das Zusammenquetschen, leuchtet das Bewusstsein so stark auf. Das ist eigentlich im Grunde, wenn man es voll bewusst erleben würde, wäre das ein immenser, schmerzlicher Aufschrei.
Und ist das das, was Nietzsche sagt, dass er hört so krachen in seinem Kopf, oder er hört so, quasi seine Gedanken, wenn er nicht so laut so krachen würde.
Ja.
Und dieser Drang, wenn man das so.
Ja, also da ist einfach, aber das ist dann schon natürlich ungesund gewesen bei ihm, dass dafür Bewusstsein dann eben zu stark erwacht. Eine Spur, also mehr als, weil man hat dann gemerkt, dass er ist ja dann wirklich in der Umnachtung geendet. Das heißt, er hat das nicht ertragen. Ja, es war ein Aufwachen da, aber das muss man aushalten. Also überhaupt, wenn wir mit Bewusstsein aufwachen würden für das, was in unserem Körper tut, wir würden brüllen vor Schmerzen. Schmerz entsteht eigentlich immer dann, wenn die Menge des Bewusstseins um Inhalts die Fähigkeiten des Bewusstseins sprengt. Wenn man sich vorstellt, wir haben nur so ein kleines Bewusstsein und plötzlich soll sich das mit der ganzen Weltkugel füllen, sozusagen. So muss man sich das vorstellen. Dann zerreißt es unser Bewusstsein im Grunde. Und das ist der Schmerz. Es wird völlig undifferenziert, aber immens intensiv. Also wir würden brüllen, wenn wir nur für unser Gehirn ganz bewusst wären. Das bisschen, was wir spüren, erreicht, dass uns die Gedanken bewusst werden, die eigentlich im Ätherischen gebildet werden.
Und daran bildet sich das Bewusstsein oder stellen wir uns dann ein, sozusagen?
Daran bildet sich eigentlich das Bewusstsein. Ich meine, es ist so, dass dieses Denken eigentlich die ursprüngliche Aufgabe oder die ursprüngliche Tätigkeit ist, dass das Denken sind eigentlich die Ätherkräfte. Primär mal, ich meine, es steht natürlich irgendwo dann das Ich dahinter, ist schon klar, aber primär sind es die Ätherkräfte, also die Lebenskräfte, die formen und bilden das Gehirn überhaupt, namentlich vom Embryo an bis zum Kind heranreift, bis zum etwa dritten Lebensjahr oder was, wird es da einmal ausgebildet. Dann ist endlich um die Zeit herum es so weit, dass genug Versteifungen drinnen sind, dass jetzt daran das Bewusstsein erwachen kann. Dass jetzt nämlich diese Bildekräfte immer wieder anrennen und nur mehr in einer bestimmten Weise herein können. Durch die Strukturen, die schon gebildet sind. Dann passiert genau der Prozess, dass aus den 100.000 Möglichkeiten plötzlich nur mehr eine herausgesondert wird. Und dieser schmerzliche Aufschrei fällt uns dankenswerterweise dann nur mehr als Gedanke ins Bewusstsein. Weil in Wahrheit trotzdem der größte Teil der Bildekräftetätigkeit immer noch damit beschäftigt ist, das Gehirn in Schwung zu halten und zu regenerieren und so weiter und am Leben zu halten. Und nur ein ganz geringer Bruchteil davon verwendet wird, um es ins Bewusstsein zu spiegeln. Aber eigentlich erleben wir im Denken da einen Schatten dessen, wie die Bildekräfte unser Gehirn bauen. Da können wir jetzt spannende Fragen dran anknüpfen.
Ja, das ist genau das erste Lebensjahr sind.
Genau.
Die Organe auf.
Genau.
Die Organe der
Aufbau. Richtig. Aufbauen. Richtig.
Da, und dann darf, sollte man es erst verwenden für den Intellekt.
So ist es, ja. Kraft. So ist es. So genau, ist es, weil sonst entzieht man es dem Körperlichen. Und das sind gerade Schäden, die sich dann besonders im Alter bemerkbar machen können. Weil das ist auch so spiegelbildlich irgendwo. Das ist ein typisches Ätherleib-Prinzip im Übrigen. Also, dass gerade die fernste Vergangenheit, also der Anfang, die früheste Kindheit, am stärksten zu tun hat mit dem höchsten Alter. Das gehört in dem Zeitorganismus am stärksten zusammen.
Wo ist die Mitte? Die also die.
Ja, ja, ja. Die Mitte, die hat dann am ersten nur unmittelbare Wirkungen in der Gegenwart. Also das heißt, was ich sage, in der Mitte des Lebensalters, du, was jetzt das Ätherische betrifft, hat am meisten auch nur unmittelbar jetzt in der Zeit eine Bedeutung. Das heißt, in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten, vielleicht in den nächsten paar Jahren, aber nicht jetzt bis ans Lebensende oder so, sondern die Dinge, mit denen man am Lebensende auch gesundheitlich zu kämpfen haben, hängen sehr stark mit dem zusammen, was in der Kindheit passiert.
An welches Jahrzehnt ist sozusagen die Gegenwart, Wirkung in der Gegenwart?
Naja, die Lebensmitte, also das kommt auf an, wenn man heute, wenn man so um die 80 oder 90, das heißt, mittlerweile liegt es bei 40, 45 Lebensjahren. Nicht wahr, Steiner sagt nur so 35, wenn man ausgeht vom sozusagen klassischen Alter 70 Jahre, dann ist 35 die Lebensmitte. Wir sind jetzt rapid.
Bei 49.
Ja, wir sind schon ziemlich hoch, ja. Weil jetzt 90 ist schon immer so sensationell im Grunde, nicht wahr? Also wir können ja wieder mit klar war, aber 90, das war jenseits von Gut und Böse noch irgendwo. Obwohl natürlich auch in früheren Zeiten einzelne Menschen so alt geworden sind, aber im Durchschnitt hat sich jetzt verschoben und damit auch die Lebensmitte eigentlich.
Also interessant ist ja, dass die Kinder am liebsten, wenn man schaut, was spielen sie denn am liebsten so, ja?
Ja.
So der Durchschnitt. Was spielen sie gerne? Vater, Mutter, Kind.
Ja.
Das ist die Lebensmitte.
Richtig, ja, ja.
Großvater oder Großmutter wird kaum.
Nein, ist richtig, ja, ja. Ja, ja. Das stimmt.
Vater, Mutter,
das
Kind.
Stimmt. Das stimmt.
Du bist der Vater, wenn sie nicht haben wollen, dass er mitspielt. Du bist der Vater, du bist im Büro.
Ja, das ist praktisch. Ja. Kann man loswerden.
Du bist nicht da, dich sieht man nicht.
Herrlich.
In Wirklichkeit wollen sie mit dir nicht spielen.
Ja. Ja, gut, meine Lieben, ich sage einmal, lassen wir es gut sein.